Schön, einen jeden wieder zu sehen. Für die, die heute zum ersten Mal da sind, mein Name ist ja Arno Kavol. Wir haben schon ein wenig mehr über meine Person gehört. Ich bin Pastor Allemand. Und in Brasilien heißt der Pastor Allemand deutscher Schäferhund. So kann man sich auch meinen Namen merken. Und in der Nachbarschaft gab es eben auch einen Hund, der Arno hieß. Von daher hat der Arno vielerlei unterschiedliche Bedeutungen. Es ist schön, diesen Abend miteinander zu erleben, mit Musik begrüßt zu werden, mit einer wunderbaren Moderation, miteinander fröhlich zu sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der ein oder andere sehr müde ist. Ich habe uns ein Kissen mitgebracht. Ein kleines Wölkchen, sehr weich. Falls du einschlafen solltest heute Abend, du wirst unter dem Segen Gottes schlafen und wir werden dich wecken, wenn es zu Ende ist. Und wenn du vorher ein Kissen brauchen solltest, dort draußen auf dem Tisch liegen etliche, die kann man käuflich erwerben. Und damit unterstützen wir alte Menschen in Brasilien. Und wir sind gerade dabei, alten Menschen zu helfen, bekommen immer wieder dankbare Nachrichten. Eine Tochter eben, die jetzt ihre Mutter pflegen muss, keinen weiteren Verdienst hat, sagte jetzt, ich konnte gerade einen Duschstuhl kaufen von dem Geld, das ihr überwiesen habt und auch Lebensmittel. Wir unterstützen also, meine Frau näht die ganzen Sachen, sind alles wunderbare, kreative Sachen von ihr hergestellt. So ein Wölkchen, ich habe solche Wölkchen schon an anderen Orten auch angeboten. Und dann sagte mir vor kurzem mein Vater, mein Sohn hat vor einem halben Jahr so ein Wölkchen bekommen, habe ich ihm gekauft, 5 Jahre alt. Kommt der Junge ins Krankenhaus und dann fragt der Papa, hast du denn keine Angst? Nee, hat er gesagt, ich habe doch mein Wölkchen, das geht mit mir ins Krankenhaus. Das ist so kuschelig weich, wenn du nicht da bist und Mama auch nicht, dann habe ich doch noch mein Wölkchen. Also eine gute Möglichkeit, auch Kindern eine große Freude zu machen und vieles andere gibt es also dort auch am Tisch. Zeit für dich haben Menschen heute Abend. Ich finde das großartig. Darf ich einmal alle Seelsorgemitarbeiter bitten, aufzustehen? Alle, die mithelfen zu Gesprächen. Dreht euch einfach mal um, die wollen euch sehen. So hübsche Männer und Frauen stehen euch gerne zur Verfügung zum Gespräch. Und ihr müsst nicht so nach Hause gehen und sagen, ach, ich hätte gerne ein Gebet, ich hätte gerne eine Segnung, ich hätte gerne ein offenes Ohr. Da sind Männer und Frauen, die bereit sind, mit dir zu sprechen, auch an diesem Abend. Wir haben Nebenräume, wir haben die Möglichkeit auch hier im Saal. Und ich selber stehe auch jeden Tag gerne zur Verfügung, nachmittags von 17 bis 19 Uhr und auch im Anschluss eben an die Verkündigung hier. Herzlich willkommen. Das tut einfach gut, jemanden zu haben, mit dem man reden kann. Dazu sollen ja auch diese Tage sein. Wir wollen aufstehen, alle zusammen. Sofern wir können, dürfen wir uns mal auf die Zehenspitzen stellen, mal die Arme hochstrecken und mal richtig ausatmen. Und gleich noch einmal. Und noch einmal. Der Frust ist weg, ja, hoffe ich. Und jetzt wollen wir eine gute Behandlung dem anderen geben. Rechts, links, vorne, hinten. Reicht dem anderen mal die Hand, wenn ihr wollt. Heute gibt's keine Umarmung. So, wer behandelt wurde, darf sich schon mal setzen. Wir haben in diesen Tagen auch etwas gelernt, auswendig gelernt. Und ich möchte gerne mit einem Satz beginnen, der für diesen Abend ganz bezeichnend ist. Mit einer Bitte. Bitte vergib mir. Wir üben miteinander. Bitte vergib mir. Noch einmal. Bitte vergib mir. Das ist unheimlich schwer, auf den anderen zuzugehen und ihn darum zu bitten. Und darum wollen wir es noch einmal aussprechen. Bitte vergib mir. Und der andere Satz heißt als Antwort, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Noch einmal. Ich vergebe dir. Auch das ist sehr schwer. Wir werden das gleich im Vortrag noch ein wenig deutlicher beleuchten. Und aus der Vergebung heraus wächst eine neue Liebe und auch ein neues Glück. Auch das will ich uns gleich ein wenig schildern. Gestern haben wir noch einen weiteren Satz gelernt. Jesus ist Sieger. Wir wollen wiederholen. Das ist ja Pädagogik pur. Jesus ist Sieger. Und noch einmal. Jesus ist Sieger. Und heute ein Wort, das alle Verheirateten, denke ich, wenigstens einmal schon gesagt haben. Wer ist verheiratet unter euch? Hebt mal die Hände. Wunderbar. Deshalb fällt das gar nicht schwer, das zu sagen. Ja, ich will. Wir üben. Ja, ich will. Was denn? Ja, ich will. Wir wollen es mal probieren. Ja, ich will. Ja, ich will umkehren. Ja, ich will mit Jesus beginnen. Ja, ich will nicht nur fromme Worte machen, sondern ich will den Worten Taten folgen lassen. Ja, ich will mich auf den anderen zubewegen. Ja, ich will ihm die Hand reichen. Ja, ich will meine Sünde vor Gott bekennen. Ja, ich will Dinge in meinem Leben in Ordnung bringen. Ja, ich will. Viele unter uns sagen ja immer wieder, ja, ich müsste das ja eigentlich sollte ich das tun. Kennt ihr sowas? Das Wort eigentlich, man sollte. Ja, ich will. Als du dich für deinen Partner entschieden hast, hast du auch gesagt, ja, ich will. Oder vielleicht nur ja gesagt. Aber dieses Ja ist ja auch ein Ausdruck des Wollens. Ich will mit dir leben, in Freude und Leid. Ich will mit dir leben, auch wenn es sehr schwer ist. Ja, ich will. Und diese Willensentscheidung ist eine wichtige Entscheidung in unserem Leben. Wir schieben so vieles vor uns her, auch wenn es darum geht, Vergebung zu erleben oder Vergebung zu gewährleisten, dem anderen zuzusprechen, ich vergebe dir. Ja, ich will heute Abend solch eine Entscheidung treffen, ich will die Last meines Lebens loswerden, abgeben. Ja, ich will. Ich habe uns nochmal das Herz mitgebracht. Das Herz spielt ja eine große Rolle. Ich will es aufmachen. Und vielleicht wirst du erschrecken, was da drin ist. Die Bibel und ein Stein. Was willst du rausnehmen aus deinem Herzen? Gottes Wort. David kann sagen, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und wenn du sein Wort rausnimmst, was bleibt übrig? Ein Stein, steinernes Herz. Und du musst selber entscheiden, auch heute Abend, ja, ich will diesen Stein rausnehmen. Den Stein, mit dem du manchmal versucht hast, auf andere zu werfen. Und Jesus hat einmal sehr klar gesagt, den Spannern, den frommen Spannern der damaligen Zeit, kennt ihr sicherlich auch. Die frommen Spanner damals, sie erwischten einen Menschen auf frischer Tat, eine Frau. Interessant, diese Leute müssen hinterhergelaufen sein und ständig geguckt haben. Sie erwischten diese Ehebrecherin auf frischer Tat. Und dann fragt Jesus und sagt ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und sie gingen alle kopfgesenkt. Keiner nahm einen Stein, weil keiner ohne Sünde war. Wenn wir heute Abend über Vergebung sprechen, und wir haben schon eine tolle Einleitung gehört, vergeben heißt ja weggeben. Ich gebe es einfach weg. Ich schmeiße es weg. Ich lasse es los. Es gibt Löcher im Boden. Bleibt Erinnerung, nicht wahr? Manche Narben der Sünde bleiben als Erinnerung. Und ihr Lieben, wir sollten das niemals vergessen in unserem Leben. Wenn Gott Sünde vergibt, er vergisst und gedenkt der Schuld nie mehr. Du aber hast die Narben in deinem Leben. Ich war 10 Jahre alt, da hat ein Freund von mir noch einen viel größeren Stein auf meinen kleinen Finger geworfen. Und da ist der Finger aufgeplatzt. Ich trage noch immer die Narbe. 59 Jahre alt ist die Narbe. Sie ist immer noch da. Ich erinnere mich immer noch daran. Du kannst nicht vergessen, aber vergeben. Gott vergibt und vergisst. Das kannst du nicht. Es wird ein wenig aus dem Gedächtnis weggeschoben, ja. Und doch, bei Wetterwechsel habe ich früher immer die Narbe noch gemerkt. Und du merkst das auch, wenn Spannungen irgendwie da sind. Wenn du an Dinge erinnert wirst, dann entdeckst du auf einmal und merkst, die Narbe ist ja da. Aber sie tut nicht mehr wirklich weh. Sie ist zugeheilt, sie ist in Ordnung. Und das wünsche ich dir heute Abend. Auch wenn du sagst, aber ich erinnere mich noch an die Tat, die mir zugefügt wurde. Ich erinnere mich an die Vergewaltigung. Ich erinnere mich an den Missbrauch. Ich erinnere mich, wie jemand versucht hat, mich zu würgen. Wie jemand meinen Ruf ruiniert hat. Du wirst dich daran erinnern. Und interessant ist, sogar in der Bibel steht es, was Menschen getan haben. Ich möchte dir das lesen, aus Psalm 32. Der Mann wurde ein Freund Gottes genannt. Wir hätten ihn in den Knast gesetzt. Er war der Initiator für einen Mord. Er hat die Ehe gebrochen. Und er wird doch ein Freund Gottes genannt. Aber er brauchte einen Mann an seiner Seite, der ihm half, wieder zurechtzukommen. Und vielleicht bist du auch heute Abend so hier. Dass jemand an deiner Seite ist, der dir vielleicht nachher ins Ohr flüstert, komm, ich gehe mit dir nach vorne. Komm, ich helfe dir. Hier war ein Mann, der gesündigt hatte, der erlebt hatte, wie Sünde auch Spaß machte. Er sah eine nackte Frau im Nachbarhaus, er holte sie rüber, er schlief mit ihr, zeugte sogar ein Kind nachher mit ihr. Und den Mann von dieser Frau hat er in den Tod geschickt. Und er dachte, das ist ganz legal. Wie viele Männer und Frauen das ja auch bis heute so denken. Das ist ganz normal, das gehört einfach zum Leben. Und dann kam einer, der ihm eine Geschichte erzählte. Eine Geschichte von einem Reichen und einem Armen. Und dann überführt er diesen Mann David von seiner Schuld. Manchmal sind es Geschichten, die uns irgendwo berühren. Die Geschichten Gottes in seinem Wort, die unser Herz berühren. Und so möchte ich uns jetzt zuerst einmal den Psalm 32 lesen, aus der Hoffnung für alle. Frage an dich, bist du glücklich heute Abend? Willst du glücklich werden? In diesem Psalm steht das Geheimnis des Glücks. Großartig. Wer kennt den Psalm auswendig? Heb mal die Hände. Eine Person. Ich merke etwas. Wir haben eine falsche Pädagogik. Wir lernen nicht mehr auswendig. Das ist eine völlig falsche Pädagogik. Denn woran will der Heilige Geist dich erinnern, wenn du nichts mehr gelernt hast? Der Heilige Geist hat es so gesagt, ich werde oder er wird euch erinnern an all das, was ich euch gesagt habe. Deshalb ist es ganz wichtig, Gottes Wort zu lernen, auswendig zu lernen, so viel wie möglich. Ich war so dankbar für meine erste theologische Ausbildung. Ich musste in der Zeit mindestens 4000 verschiedenste Bibelstellen lernen, also Verse. Eine großartige Pädagogik. Bis heute für meinen Seelsorgedienst das Beste, was es gibt. Wort Gottes. Wenn du eines Tages keine Bibel mehr hättest, du säßest im Gefängnis und dann hast du nichts mehr. Und darum ist es wichtig, Gottes Wort nicht nur zu lesen, sondern auch so oft wie möglich zu lernen. Zum anderen hilft es ja auch gegen Demenz. Auch das sollten wir sehen. Wenn du etwas tun willst, in der Vorbereitung soweit, lern so viel du kannst. Ich lese uns Psalm 32. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet und der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen, doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Darum sollen auch alle, die dich lieben, Herr, zu dir beten. Wer dich zur rechten Zeit anruft, der bleibt verschont von den Wogen des Unheils. Bei dir bin ich in Sicherheit. Du lässt nicht zu, dass ich vor Angst und Not umkomme. Ich singe und juble. Du hast mich befreit. Und du sprichst zu mir, ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Sei nicht wie ein Pferd oder ein Maultier ohne Verstand. Wenn sie wild ausschlagen, musst du sie mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer Gottes Weisungen in den Wind schlägt, der schafft sich Not und Schmerzen. Wer jedoch dem Herrn vertraut, den wird Gottes Güte umgeben. Freut euch an ihm und jubelt laut, die ihr zum Herrn gehört. Singt vor Freude, die ihr Gott gehorcht. Heute Abend vorm Schlafengehen noch einmal lesen. Das ist Medizin. Du weißt ja, Gottes Wort ist immer wieder Medizin. Glücklich ist der, dem die Sünde vergeben ist. Bist du ein glücklicher Mensch, weil du heute Abend hier sitzt und du kannst sagen, Gott hat mir alle meine Schuld vergeben. Gott gedenkt meiner Sünde nie mehr. Es ist weg. Nun sind wir gerecht geworden durch Christus. Aber so manch einer sagt, es gibt so vieles in meinem Leben, was noch nicht in Ordnung ist. Auch Christen haben ihre Probleme mit Fallen und Versagen. Ich habe uns ein Entchen mitgebracht. Schönes Entchen, nicht wahr? Spielzeug meiner Enkelkinder. Aber da wir alle ja auch, das Kind im Manne kennen wir ja auch, und ich möchte uns etwas deutlich machen mit diesem schönen Entchen. Hin und her geworfen wirst du mit Selbstanklage, mit Vorwurf, mit echter Schuld oder mit falschen Schuldgefühlen. Hin und her geworfen in deinem Leben. Aber diese Ente hat ein Geheimnis. Das möchte ich dir auch erklären. Sie steht immer wieder auf. Es braucht Zeit und Geduld, um wieder aufzustehen. Aber dieses Geheimnis will ich dir nicht verschweigen. Diese Ente hat ein Geheimnis, was der ein oder andere unter uns noch nicht hat und kennt. Dieses Geheimnis sitzt hier unten drin. Diese Ente hat eine Mitte und ein Gewicht. Und ich möchte dich fragen, was ist die Mitte und das große Gewicht deines Lebens? Der Apostel Paulus kann sagen, Christus in euch ist die Hoffnung. Und das Geheimnis dieser Ente ist das Zentrum und ist das Gewicht. Das Geheimnis eines Christen, der auch versagt, der auch fällt, der manchmal am Boden liegt, der auch schuldig wird in seinem Leben. Es gibt keinen unter uns, der noch nie gelogen hat, oder haben wir jemand unter uns, der noch nie gelogen hat? Ganze Versammlung voller Lügner. Sind wir doch. Und wie schnell erheben wir den Finger und zeigen einfach auf andere Leute. Das Geheimnis dieser Ente, ich hoffe, du hast es. Einen, der dich immer wieder aufrichtet. Wo die Sünde mächtig geworden ist, wo sie dich zu Boden geworfen hat, wo du im Boden im Dreck gelegen hast. Da ist er da, der sagt, ich will dich wieder aufrichten. Ich bringe dich zum Vater in die offenen Arme voller Liebe. Wo die Sünde mächtig ist und sie hat wahnsinnig viel Kraft, da ist die Gnade Gottes noch mächtiger. Im ganzen Universum gibt es keine Kraft, die so mächtig ist wie die Gnade Gottes. Und du bist heute Abend hier, weil Gott gnädig ist und barmherzig und geduldig und von großer Güte. Er will, dass du sein Erbarmen kennenlernst. Er will, dass du wieder aufgerichtet deinen Weg gehen kannst und nicht ewig am Boden bleibst. Würde man das Gewicht rausnehmen, das Zentrum wegnehmen, dann wäre diese Ente am Boden und sie käme nicht mehr hoch. Ohne Christus bleibst du auf dem Boden liegen. Er aber richtet dich auf und er will dir helfen. Glücklich ist der, dem die Sünde vergeben ist, konnte David sagen. Und er hatte viel Dreck am Stecken. Er war kein sauberer Kerl, nein, nein. Aber er erlebt das Glück, als ich dir meine Schuld verschweigen wollte, was passierte? Verschmachteten meine Gebeine, steht so bei Luther. Das heißt also, der Kerl wurde krank. Seine Seele wurde krank. Er war niedergedrückt und niedergeschlagen. Er wusste nicht mehr weiter. Da bekannte ich dir meine Schuld. Und da vergabst du mir. Das ist das ganz große Geheimnis, um glücklich zu werden. Bist du glücklich heute Abend? Weil du weißt, er hat mir alle meine Schuld vergeben. Er gedenkt meiner Sünde nie mehr. Oder gibt es etwas, womit du dich noch immer herumquälst? Wir möchten gerne Erweckung erleben in unseren Gemeinden. Vielleicht auch hier. Was heißt Erweckung? Er weckt. Das ist Erweckung. Er weckt. Jesus Christus weckt. Er macht dich wach für dein Fehlverhalten. Er macht dich wach für seine Gnade. Er macht dich wach für die liebenden Vaterarme Gottes. Er macht dich wach, deine eigene Schuld vor Gott und vor den Menschen in Ordnung zu bringen. Er weckt. Wache auf, der du schläfst, stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Er weckt. Das heißt also dort, wo Männer und Frauen wach werden für ihr eigenes Fehlverhalten, wo der Heilige Geist von Sünde überführt, da auf einmal beginnt neues Leben. Mein Großvater hat mit dem 6. und 7. Buch Mose gearbeitet. Das war ist ein indisches Zauberbuch. Gibt auch jetzt schon die nächste Folge. Das heißt 8. und 9. Buch. Bitte kauft das nicht. Ich selber bin belastet worden durch die Fluchlinie meines Großvaters. Das heißt, ich war Christ, ich habe verkündigt, aber ich habe immer wieder gesagt, ich werde nie über Mächte der Finsternis was sagen und auch nicht über den Tod. Und ich ging zu einem Seelsorger und sagte, ich habe Angst davor. Und dann gingen wir beide auf die Knie und ich glaube, es tut uns viel öfter gut, einmal auf die Knie vor Gott zu gehen. Und dann baten wir Gott zu zeigen, woran liegt es, dass der Arno Angst hat, über solche Themen zu reden. Und dann sagte ich ihm, Otto, ich weiß, meine Mutter hat mir erzählt, als ich 12 Jahre alt war, mein Großvater hat Zaubereisünde getrieben. Dann habe ich mich im Namen Jesu von der Sünde meines Großvaters gelöst. Am Abend hatte ich zu predigen, in einem Zelt in der Nähe von Fulda. Dann kommt eine junge Frau zu mir und sagt, ich habe 3 Selbstmordversuche hinter mir. Helfen Sie mir. Und ich ging mit ihr auf die Knie. Ich habe gesagt, wir knien uns nieder vor Jesus. Ich kann Ihnen nicht helfen, aber Jesus. Und ich bat Jesus zu offenbaren, warum diese Frau sich das Leben nehmen wollte. Und ich sag, Herr, zeig du das. Und Gott offenbarte die Sünde. Sie hatte sich die Handlinien lesen lassen. Sie war also zu den Zaubern, Wahrsagern gegangen, hatte sich binden lassen von den Mächten der Finsternis. Und ich fragte sie während des Betens, haben Sie sich mal die Handlinien lesen lassen? Woher wissen Sie das? Schrie sie mich an. Gott offenbart Sünde. Und das möchte ich uns auch heute Abend sagen. Wir müssen jetzt nicht bohren. Und manche Christen bohren ja ständig. Gibt es noch irgendwo etwas vielleicht, wo ich ein Zehnerle von damals nicht bekannt habe? Der Heilige Geist ist dazu in die Welt gekommen, um Menschen von ihrer Sünde zu überführen. Und er tut das. Und du weißt heute Abend ganz genau, wenn etwas nicht in Ordnung ist in deinem Leben, dass du es in Ordnung bringen sollst. Der Heilige Geist überführt, du musst nicht ständig bohren. Aber du darfst manchmal darum beten und sagen, Herr, zeig du mir, was nicht in Ordnung ist in meinem Leben. Es geht heute Abend um Vergebung. Über wen hast du dich geärgert? Heute. Hast du ihm vergeben? Wer hat deinen Ruf ruiniert? Als Pastor erlebte ich das in einer Gemeinde, das ist schrecklich, wenn Menschen über dir Gerüchte verbreiten, die nicht stimmen. Das war schrecklich. Und es war wirklich so, dass Menschen mich fragten, Arno, stimmt das, was da gesagt wurde? Ich sagte, da ist gar nichts dran. Es war unheimlich hart. Und dann habe ich meinen Ältesten gesagt, ihr müsst das klären. An der Sache ist nichts dran. Und dann ging ich auf die Knie und habe gesagt, Herr Jesus, ich will diesem Mann vergeben, der Bruder meiner Gemeinde ist, der mein Bruder ist, die Gerüchte über mich verbreitet hat, Lügen über mich verbreitet hat. Jesus, ich vergebe ihm. Es war unheimlich hart. Ich bin dann auf ihn zugegangen und habe dann gesagt, weißt du, das, was du gesagt hast und verbreitet hast über mich, ich habe es dir vergeben. Und ich habe den Vater gebeten, auch so wie Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er mir angetan hat. Wir haben uns die Hand gereicht. Er bat zuerst nicht um Vergebung. Ich bin auf ihn zu. Ich habe ihm vergeben. Und ich erlebte dann die Gnade, die Gott mir geschenkt hat. Es hat mich nicht mehr gequält, aber ich habe den Schaden zu tragen. Immer wieder, noch wochenlang später, fragt mich Menschen, Arno, ist da was dran oder nicht? Das heißt, wenn du heute Abend einem Menschen seine Schuld vergibst, trägst du den Schaden. Gott, der Vater, hat dich so lieb, dass er das Allerbeste für dich gab, Jesus. Dort am Kreuz hing er für dich aus Liebe zu dir. Er hat deine und meine Sünde, die Sünde der ganzen Welt getragen. Weil er uns vergeben will und vergeben hat, hat er den Schaden getragen. Er hat den Kopf hingehalten. Und wir schauen einmal kurz zum Kreuz hin. Jede Kreuzung ist ein Kreuz. Du musst dich entscheiden. Und das Kreuz von Golgatha ist die größte Kreuzung deines Lebens. Du musst dich entscheiden. Willst du das für dich annehmen, dass ein anderer deine Schuld auf sich genommen hat? Willst du das für dich in Anspruch nehmen, Jesus, du starbst für meine Sünde? Danke. Er hat den Schaden getragen. Dafür hat er den Kopf hingehalten. Und schau auf seine Füße, dort angenagelt, wo bist du überall rumgelatscht, um Frieden zu finden? Schau auf deine Hände, was hast du alles mit diesen Händen auch an Negativem gemacht? Dort am Kreuz sind die Hände durchbohrt. Da hat er seinen Kopf hingehalten, weil er dich liebt. Er trug den Schaden. Die Strafe liegt auf ihm, damit du Frieden hast. Und durch seine Wunden wirst du heil. Das ist die Botschaft auch an diesem Abend für uns alle. Schuld, wir werden schuldig. Keiner von uns ist ohne Schuld und ohne Sünde. Aber was machen wir damit? Macht ihr es so? Könnt ihr sehen? Der Pastor hat so eine Dreckflosse. Hätte sich man waschen sollen, nicht wahr? Auch Pastoren haben Dreck am Stecken. Auch wir werden schuldig. Wir sind wohl Heilige, weil Gott uns geheiligt hat. Aber wir brauchen Gottes Gnade genau wie jeder andere auch. Der Fleck in der Hand, was machst du damit? Oh, es gibt eine tolle Methode. Kennst du das? Ist gefährlich, nicht wahr? Siehst du was von meinem Fleck? Der ist weg. Du musst nur auf andere Leute zeigen. Nur zu sagen, ja, hör mir auf mit den Leuten hier in der Kirche, die kenne ich alle. Nicht, da gehe ich doch nicht hin. Mit dem Finger zeigen wir ganz schnell auf andere. Aber wir vergessen, dass drei Finger zurückzeigen. Das ist immer gefährlich. Und ich habe immer wieder in manchen Gemeinden erlebt, die Leute, die mit dem langen Zeigefinger durch die Gemeinde latschen, die haben den meisten Dreck am Stecken oder verheimlichen irgendwas. Immer gefährlich. Nur auf andere zu zeigen. Drei Finger zeigen zurück. Der Fleck ist immer noch da. Oh, und wir können super täuschen, nicht wahr? Siehst du was? Kein Fleck zu sehen. Es ist nur die andere Hand. Wir täuschen ganz schnell. Und ich kann mich erinnern, ich war 12 Jahre alt. Wir waren sehr arm. Aber das hat es nicht gerechtfertigt. Von der Schule aus, in der Pause, ging ich in ein Schreibwarengeschäft. Und dann sah ich 2 D-Mark dort auf der Theke liegen. Die Frau war nicht da. Und ich nahm die 2 D-Mark, kaufte mit anderem 50 Pfennig ein Heft, bin rausgegangen, habe die 2 Mark auf den Boden geworfen und sie hochgehoben, habe gesagt, so, 2 Mark habe ich gefunden. Mir selber war es in die Tasche gelogen. Aber der Heilige Geist orientiert, und es war Jahre später, während einer Gebetsnacht, zeigte mir Gottes Geist Arno, diese 2 Mark musst du in Ordnung bringen mit dieser alten Dame, die ihren Laden dort hat. Und ich war schon weit weg von zu Hause. Ich schrieb ihr einen Brief und legte ihr den doppelten Betrag rein. Und dann habe ich Schiss gehabt. Ich habe doch mein Gesicht verloren. Der Arno, der fromme Junge, der Pastor werden wollte, hat geklaut. Und dann kam eine Woche später ein Brief. Arno, ich habe mich so gefreut. Es gab einige Bücher aus ihrem Geschäft. Sie war so dankbar. Und sie sagte, Arno, geh weiter diesen Weg. Wie schnell täuschen wir etwas vor, lügen uns selber was vor. Der Fleck ist immer noch da. Und so manch einer ballt die Faust und sagt, wir werden nachher mal vor die Tür gehen miteinander. Und dann wirst du sehen, wenn du mir sagst, ich habe was falsch gemacht, ich habe gesündigt. Wie geht Jesus mit Versagern um? Hast du mal drüber nachgedacht? Da gab es den Großschnauzigen, über den wir gleich noch mal ein wenig nachdenken wollen, Simon Petrus. Ein Typ, naja, der geht uns manchmal auf den Senkel, der Typ, nicht? Er fragt ja danach, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie oft muss ich denn vergeben? Aber was hat dieser Simon gemacht? Da kommt eine Hausangestellte und sagt, du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth. Und was sagt er? Ich kenne ihn nicht. Und so ging das 3 Mal. Und Simon, ein Versager. Und du? Auch einer. Hast du es gesagt heute, wo du hingehst heute Abend? Hast du es gesagt, dass du Christ bist? Hast du es gesagt, dass du an Jesus glaubst? Hast du dem Nachbarn erzählt, warum du heute Abend nicht zu Hause bist? Wie oft sind wir Versager? Wir haben es nicht gesagt, dass wir zu ihm gehören, dass Jesus unser Retter ist, dass er unser Leben verändert hat, dass er uns unsere Schuld vergeben hat. Wir waren Versager. Und Jesus, wie geht er damit um? Du kennst seine Geschichte, er macht Frühstück. Er macht Frühstück für die enttäuschten Leute und auch für einen Simon Petrus und fragt den Simon, hast du mich lieber als alle anderen hier? Und er fragt dich und mich heute Abend nach deiner Liebe, du Versager. Er fragt dich heute Abend, hast du mich denn lieb? Und das ist etwas ganz Entscheidendes auch an diesem Abend. Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sich dazu zu stellen, was wir gemacht haben. Und interessant ist ja, Jesus fragt ihn dreimal. Das hat also große Bedeutung in seinem Leben. Aber er kommt nicht mit dem Zeigefinger, der Herr, sondern er sagt, ich will dir zurechthelfen. Und so ist er auch heute Abend mitten unter uns. Und er sagt, ich will dir zurechthelfen in deinem Leben. Es ist großartig, ihn, Jesus, zu kennen, der den Kopf hingehalten hat für deine und meine Sünde, der das sagt, wenn wir ihm unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Aber wir möchten ja gerne Lichter in der Welt sein, nicht wahr? Ich habe uns eine Taschenlampe mitgebracht. Du bereit sein wirst, heute Abend dich zu öffnen und zu sagen, Herr, schau hinein in mein Leben? Es fällt uns nicht leicht. Und wir sind vielleicht hier, um einem anderen einen Gefallen zu tun. Was steckt da drin? Ja, das gehört doch da eindeutig nicht hinein, was da drin ist. Taschentuch. Taschenlampe, Taschentuch, es muss raus. Aber ich könnte den Deckel wieder zuschrauben und du weißt genau, was dann passiert. Es bleibt leer. Und es gibt so manch einen Christen unter uns, der wohl das Etikett Christ hat, aber er lebt nicht von der Kraft des dreieinigen Gottes. Ich habe uns die Batterie mitgebracht. Sie gehört da hinein. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist gehört in dein Leben. Und dann wirst du das wieder tun können, wozu er dich gerufen hat. Leuchten in dieser Welt. Es leuchtet nicht. Weißt du warum? Schau nach. Ein kleines Stückchen Papier. Ein kleines Stückchen Papier, was da nicht hingehört. Ich lasse es offen, ganz bewusst. Das kleine Stückchen Papier heißt manchmal Geld. Das kleine Stückchen Papier heißt manchmal, einen Brief nicht zu schreiben. Das kleine Stückchen Papier kann manchmal heißen, ich bin nicht bereit, dem anderen zu verzeihen. Und das Licht leuchtet nicht. Wie erschreckend. Nun, du möchtest gern, und so manch einer gehört ja hier zur Gemeinde, nicht wahr? Wenn ich dich einladen würde auf eine Tasse Kaffee, du würdest sagen, nein, danke, will ich nicht. Da ist Dreck dran, mach das erst mal sauber. Es gibt sicherlich einige unter uns, denen es ganz ähnlich geht. Sie möchten ja gerne Zeugen Jesu sein. Sie möchten ja gerne mit dem anderen eine Tasse Kaffee trinken und dem anderen erzählen, was Jesus ihnen bedeutet. Aber sie sind am anderen schuldig geworden. Sie haben ihre Schulden nicht bezahlt. Sie haben Streit mit diesem Nachbarn, mit dem sie eigentlich einen Kaffee trinken sollten. Sie haben diesen Bruder, diese Schwester, dieses Gemeindeglied schon lange nicht mehr behandelt, lange nicht mehr in den Arm genommen, lieber den gewaschenen Hals gesehen, als in die Augen zu gucken. Ich weiß es nicht. Aber so manch einer wird abgelehnt, weil der Becher nicht in Ordnung ist. Jesus sagt das einmal den sehr super frommen Leuten. Euer Becher von außen sauber, der ist noch nicht mal ganz sauber, innen drin ist noch mehr Dreck. Oder von außen hui und innen pfui. Die große Gefahr. Lass dir vergeben. Egal, ob die Sünde klein oder groß ist, das, was Gott dir deutlich gemacht hat, auch an diesem Abend oder an diesen Tagen, bring das einfach einmal ganz bewusst in Ordnung. Und weißt du, was dann passiert? Wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Licht, das nimmt das alles weg. Ich benutze ein altes Bild. Du kennst das noch, Filme kennen wir noch, nicht wahr? Gibt ja heute fast keine mehr, schon nur noch die Hobbyfilmer. Wenn du aber so einen belichteten Film auf einmal ins Licht trägst, was passiert? In dem Augenblick ist alles weg. In dem Augenblick, wo du deine Schuld vor Jesus bekennst, in dem Augenblick vergibt er das komplett und er gedenkt deiner Sünde, deiner Schuld nie mehr. Nie mehr. Es gab früher mal ein Lied, das hieß, darf ich wiederkommen mit der alten Schuld. Und bei Gott ist es so, wenn du heute Morgen kamst und sagst, Herr, es tut mir leid, ich habe eben gelogen, vergib mir. Und der Herr vergibt dir. Und heute Abend sagst du, Herr, es war nochmal die gleiche Schuld, vergib mir. Dann sagt er, wie? Es ist weg. Gott gedenkt deiner Sünde nie mehr. Wenn wir in sein Licht kommen, nimmt er das alles weg. Der Film ist sauber, da ist nichts mehr zu sehen. Das finde ich so großartig. Wer will verdammen? Christus ist hier. Und das ist großartig. Hör auf, dich selber zu verdammen. Hör auf, dich selber ständig anzuklagen, zu sagen, warum habe ich das getan? Sondern sag, Herr, du bist ans Kreuz gegangen für meine Sünde. Du hast ein Kreuz da hineingegeben, durchkreuzt meine Schuld. Dafür will ich dir aus tiefstem Herzen danken. Vergebung, etwas Großartiges. Ich hoffe, du hast sie selber erlebt. Und dann möchte ich uns diese nächste Begebenheit kurz schildern. Der gleiche Petrus, von dem wir eben hörten, da fragt er in Matthäus 18, Vers 21, da fragte Petrus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist 7-mal denn nicht genug? Nein, antwortet Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und dann kommt diese großartige Geschichte, die Jesus dann weiter erzählt, man kann die neue Welt Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm 1 Millionenbetrag schuldete, aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen ganzen Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm alle seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem anderen Verwalter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn, würgte ihn und schrie, bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will dir ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten, ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er alles bezahlt hatte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein hartherziger Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Und Jesus sagt, auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder, eurer Schwester wirklich zu vergeben. Das ist harter Tobak. Unheimlich hart. Simon fragt, wie oft muss ich vergeben? Und Jesus hat gesagt, hör auf zu zählen. Und das sollten wir von Jesus lernen. Und wir sollten zum anderen von ihm lernen, wenn er, Jesus, uns alle unsere Schuld weggenommen hat. Und dann gehst du und bist nicht bereit, dem anderen zu vergeben. Dann passiert etwas, was hier steht, das hat mich heute Morgen noch einmal bei den Vorbereitungen unheimlich stark getroffen. Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf diese Art und Weise wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern nicht vergeben. Du weißt, dass Vergebung gekoppelt ist an deine Vergebung. Und das ist unheimlich hart. Wenn wir nicht bereit sind, dem anderen zu vergeben, wie macht man das, wenn man vergibt? Es ist unheimlich schwer, es ist unheimlich hart. Ich habe es eben schon gesagt, der vergibt, trägt den Schaden. Du kannst dich rächen, aber es hilft weder dir noch dem anderen. Du kannst ignorieren, es bringt auch nichts. Du kannst sagen, ich zwing dich auf die Knie und dann musst du. Bringt auch nichts. Vergeben ist schwer. Der vergibt, zahlt den Preis. Jesus hat den Preis für deine Sünde bezahlt. Ich habe den Preis bezahlt, als ich dem Mann vergeben habe, der meinen Ruf versucht hatte zu ruinieren. Wenn ich zu dir käme und ein wunderbares Erbstück einer Vase, ich tollpatsch, einfach zerstören würde, was passiert? Wenn du sagst, Arno, ich vergebe dir, du trägst den Schaden. Wenn du einem Menschen sagst, ich vergebe dir das, was du mir angetan hast, dann trägst du den Schaden. Und darum ist Vergebung unheimlich schwer. Wann soll man vergeben? Ach, ich habe dir schon vergeben, war nicht so schlimm. Du Lügner! Eben hast du noch jemandem gesagt, also es war scheußlich, wie der Typ mich da behandelt hat, also schrecklich. Und da kam der Typ und sagt, also tut mir leid, war nicht so schlimm. Bagatellisiere die Schuld des anderen nicht. Und das fängt ja schon in der Ehe an. Du hast mich wirklich verletzt mit deinen Worten. Du hast mich wirklich verletzt mit deinem Schweigen. Es hat mir sehr weh getan. Ob Mann oder Frau, spielt dabei gar keine Rolle. Und wir sollten dem anderen wirklich sagen, dass wir verletzt sind. Wir sollten dem anderen es mitteilen und sagen, ich habe darunter gelitten. Nicht bagatellisieren. Es hat dir weh getan. Und wenn du dem anderen verzeihst, wenn du dem anderen vergibst, dann darfst du eines wissen, du trägst den Schaden. Wann soll man vergeben? Auch irgendwann einmal, wenn es mir halt Spaß macht. Jemand hat einmal gesagt, und ich glaube, das ist gar nicht einfach, das zu tun. Wir sollten schneller mit der Schuld des anderen bei Jesus sein, als Satan der Verkläger. Das heißt also, ein Mensch, der dich heute verletzt hat, jetzt gleich vielleicht irgendwas über dich erzählt, oder du hörst heute aus dem von deinem Smartphone, von irgendwelchen Worten, wann sollst du damit zu Jesus gehen? Sofort. Wie ist das? Ich habe dieser Tage Hagebutten gesammelt und habe mir manche Splitter bei den Dornen in die Hände geholt. Sie taten weh, sie bohrten. Und dann habe ich gesagt, so, der muss aber jetzt sofort raus, sonst fängt er an zu eitern. Und so manch einer hat den Splitter der Schuld des anderen noch immer in seiner Seele, in seinem Herzen und er eitert. Und du kannst dich nicht mit dem anderen wieder an einen Tisch setzen. Und es fällt dir wahnsinnig schwer zu vergeben. Zieh zuerst den Stachel raus und sag, Herr Jesus, ich vergebe diesem Menschen. Oh, manches kann man nicht so einfach tun. Sogar Jesus hat anders gebetet, weißt du wie? Dort am Kreuz hat er nicht gesagt, ihr Pharisäer, ihr Soldaten, ihr Schweine, aber ich vergebe euch jetzt. So hat er nicht gebetet. Wie betet er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als mir das vor Jahren auffiel, dieses Gebet Jesu am Kreuz, war das für mich wie eine große Befreiung. Nicht immer können wir sofort dem anderen sagen, ich vergebe dir. Aber wir dürfen den Vater bitten, Vater, vergib diesem Menschen, er weiß nicht, was er mir angetan hat. Gerade dort, wo Missbrauch entstanden ist, wo scheußliche Dinge passiert sind im Leben eines Menschen, da wird es uns schwerfallen, sofort dem anderen zu sagen, ich vergeb dir. Aber vor Gott zu sagen, Vater im Himmel, vergib du diesem Menschen, geh nicht mit ihm ins Gericht. Das ist ein schwerer, harter Weg, es tut unheimlich weh. Aber solange der Stachel bleibt, vereitert die Wunde und es ist gefährlich. Bitte zieh den Stachel raus. Vielleicht gab es Probleme hier bei euch in der Gemeinde, ich kenne euch nicht als Gemeinde. Bitte zieh den Stachel raus. Ich will jetzt diesem Menschen vergeben, der an mir schuldig geworden ist. Vater, vergib dem Bruder, der Schwester. So, und dann? Und dann, wenn du kannst, gehen. Sag ihm, ich habe dir vergeben. Es hat mir sehr weh getan. Ich habe dich auch nicht verstanden. Aber ich habe Gott, den Vater, gebeten, dir zu vergeben. Und ich will dir auch vergeben. Vielleicht gelingt das nicht gleich auf Anhieb. Aber ganz wichtig ist heute Abend das Erste, den Splitter rauszuziehen oder mit einem anderen Beispiel zu sagen, ich bin in Wiel groß geworden, im Oberbergischen, und ich durfte dort, früher gab es keine Elektronik, um die Glocken zu läuten in der Wieler Kirche, sondern Seile. Und das war großartig. Wir Jungs durften also mit den Seilen die Glocken läuten. Es war herrlich. Dann ging man so Meter, Meter 20 hoch mit der Glocke und wieder runter. Und so ging das rauf und runter. Heidenspaß. Aber dann sagte auf einmal der Hausmeister, jetzt müsst ihr loslassen. Und wir standen, zwei Jungs, die wir waren so richtig hochgezogen von der Glocke. Und wir ließen die Seile los und patschten auf den Boden. Und es läutete weiter. Ich sage, Herr Ranke, die Glocken läuten ja immer noch, ich habe doch losgelassen. Ja, sagte Arno, ich habe euch gebeten, jetzt die Seile loszulassen, weil ich weiß, die Glocke läutet noch eine ganze Zeit nach. Das ist für mich ein Riesenbild geworden. Solange du festhältst, solange läuten die Glocken. Solange du die Schuld des anderen festhältst, solange wirst du immer diese Schuld im Ohr und in deinem Herzen haben. Aber wenn du sagst, ich lass los, dann wird es noch nachbimmeln. Dann wird es noch nachschmerzen und manchmal über Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Aber es eitert nicht neu. Lass los, gib frei, wie oft soll ich vergeben? Hör auf zu zählen, sagt Jesus. Und vergib du den Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Da gibt es Schuld, die unheimlich schwer ist, direkt zu vergeben, wie ich es eben schon sagte. Dann bitt den Vater. Vater, vergib du diesem Menschen. Er weiß gar nicht, was er mir angetan hat. Erbarm dich. Nicht das Gericht über den anderen. Nicht Vergeltung, sondern Vergebung. Ist etwas Großartiges. Schau, wir können das Allermeiste nicht zurücknehmen. Heute Abend oder morgen wirst du auch das wieder in die Hände nehmen. Weißt du, was das ist? Eine Zahnpastatube. Du wirst es in die Hände nehmen und ich möchte dir damit etwas deutlich machen. Jeden Tag wirst du sie in die Hand nehmen, sehr wahrscheinlich beim Zähneputzen. Und ich drücke jetzt einfach mal was raus aus dieser Zahnpastatube. Du kannst es vielleicht sehen. Und jetzt kann ich versuchen, es wieder zurückzuholen. Funktioniert nicht. Es geht nicht. Die allermeisten Dinge, die wir in unserem Leben getan haben, an Schuld, an Versagen, an Versäumen, können wir nicht mehr selber in Ordnung bringen. Wenn du einen Ruf des anderen ruiniert hast. Wir leben von der Vergebung. Und das ist etwas ganz Entscheidendes. Vergebung heißt, und nun will ich keine große Sauerei machen, heißt weggeben. Loslassen. Wegzugeben. Das ist vergeben. Weggeben. Zu Jesus und das Kreuz geben. Dann aber auch bewusst die Schuld des anderen zu ihm bringen und sagen, Herr, ich habe jetzt diese Menschen vergeben. Da gab es eine Gemeinde, in der ich auch verkündigt habe. Und es gab zwei ältere Männer. Sie waren verantwortlich mit in der Gemeinde. Der eine kam zur einen Tür rein und der andere zur anderen. Sie begegneten sich nur dienstlich. Sie waren Funktionäre der Gemeinde, aber die Bruderschaft war schon lange aufgekündigt. Es ging um eine Erbschaft, leibliche Brüder, geistliche Brüder, die aber nicht mehr miteinander Umgang hatten. Sie waren Funktionäre der Gemeinde und es funktionierte alles gut. Oh ja, wir können funktionieren, auch in der Gemeinde. Und ich predigte über ein ähnliches Thema. Am nächsten Morgen kommt einer dieser Männer zu mir und sagt, Bruder Kavol, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. So geht das nicht weiter. Und er bekannte viele Dinge und auch eben diese Unversöhnlichkeit zwischen seinem leiblichen und geistlichen Bruder. Und er bat Jesus um Vergebung und hat Jesus gesagt, im Gebet auf den Knien vor Jesus, Vater, vergib du ihm und ich vergebe ihm jetzt. Am Abend habe ich diesen Mann gebeten, mit dem ich gebetet hatte. Ich sage, komm, wir bleiben im Foyer stehen und warten auf deinen Bruder. Nee, muss ich wirklich? Doch, ich sage, geh hin. Dann ging er, der Bruder kam. Und ich sage, du hast ihm was zu sagen. Und der andere kam auch auf ihn zu. Und dann sagte der vor Gott seine Schuld bekannt hatte, bitte, ich habe dir vergeben, vergib mir auch. Und dann fielen sich zwei leibliche und geistliche Brüder in die Arme und unter Tränen haben sie Vergebung erlebt. Versöhnung. Ich weiß nicht, mit wem du dich zu versöhnen hast heute. Aber ich weiß, dass wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie schneeweiß werden. Ich weiß, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Und ich weiß, dass er dir deine Sünde vergibt. Aber wenn du das Vaterunser wirklich ehrlich beten willst, dann vergib den Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Vielleicht einen Vergebungsbrief zu schreiben, vielleicht aber auch hinzugehen. So erlebte ich das mit einem Mann. Er hatte die Ehe gebrochen, er war Arzt. Er hatte am Tag zuvor mit seiner Frau geschlafen, hatte ein tolles Verhältnis miteinander. Es gab also keine große Liebschaft, aber eine Krankenschwester kam und er hatte Nachtdienst. Und die beiden schlafen miteinander, beide waren sich schuldig. Am nächsten Morgen, es war ein Sonntagmorgen, kommt dieser Mann nach dem Gottesdienst und sagt, Pastor Kavol, ich habe gesündigt, ich habe die Ehe gebrochen heute Nacht. Er beugte seine Knie vor Gott und bat um Vergebung. Und er sagte, ich muss das meiner Frau bekennen, egal was jetzt passiert. Und es war unheimlich hart. Und am Nachmittag trafen wir uns zu dritt. Sie hat ihm vergeben. Ein Vertrauensvorschuss ist unheimlich schwer, ihn wieder aufzubauen. Aber durch die Gnade Gottes konnten zwei Menschen wieder zueinander finden. Es gibt Situationen, wo es unheimlich hart ist. Und wie ich schon sagte, der Schmerz dauert oft sehr, sehr lange. Darum möchte ich dich einladen heute Abend, Vergebung zu erleben, zu einem neuen Anfang. Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Willst du eine neue Liebe und Leidenschaft für Jesus haben? Bitte ihn um Vergebung. Willst du eine neue Liebe zu deiner Gemeinde haben? Bitte sie um Vergebung. Willst du eine neue Liebe zu den Brüdern und Schwestern haben? Versöhne dich mit denen, mit denen du nicht versöhnt bist. Und eine neue Liebe wächst. Die Liebe in einer Gemeinde wächst aus der Vergebung. Es gibt keine Erweckung ohne Buße. Buße heißt umdenken, umkehren. Und er ruft uns heute Abend auf. Herr, ich will umkehren. Ich möchte dich jetzt bitten, aufzustehen. Und ein ganz leises, stilles Gebet zu sprechen. Herr, zeige du mir, wer ich bin und zeige du mir, wer du bist. Zwei ganz schwierige Sätze. Und dann darfst du ihn danach um Erbarmen bitten und vielleicht brauchst du dann jemanden, mit dem du betest, damit Dinge geordnet werden. Stehen wir auf. Ich schließe nachher ab im Gebet. Bete, wenn du magst. Herr, zeige du mir, wer ich bin. Zeige du mir, wer du bist. Und nun lass mich dann auch deine Gnade erleben. Bete für dich im Stillen. Niemand betet jetzt laut. Herr Jesus Christus, die Sünde hat Macht, auch in unserem Leben. Und sie ist stark. Und wir haben ihr oft nachgegeben, das weißt du. Du aber starbst für Sünder. Du starbst für uns. Und du, Herr, der du die Strafe auf dich genommen hast, damit wir Frieden haben. Du, Herr, schenkst uns deine Gnade. Deine Gnade ist größer als unsere Schuld und unsere Sünde. Jetzt bitte ich dich, Herr Jesus, hilf du denen, die anderen zu vergeben haben, dass sie den Mut haben, das zu tun. Hilf du denen, denen deutlich geworden ist, dass sie um Vergebung bitten sollen, dass sie es heute noch tun. Herr, erbarm du dich unter diesem Zeichen, ja, ich will. Ich will mein Leben vor dir und vor den Menschen ordnen. Dein Heiliger Geist wirkt unter uns und du redest. Und ich danke dir für dein Erbarmen, das größer ist als unsere Schuld. Ich danke dir, dass du dort am Kreuz unsere Sünde gesühnt hast. Aber du möchtest, dass wir auch mit den Menschen versöhnt sind. So erbarm du dich jetzt über jeden Einzelnen von uns. Amen. Wir nehmen Platz. Ich möchte dich einladen heute Abend. Wenn Dinge zu ordnen sind in deinem Leben, dann geh auf den Menschen zu, an dem du schuldig geworden bist. Vielleicht schreibst du heute Nacht noch einen Brief. Besser ist ein handgeschriebener als ein maschinengeschriebener, als eine SMS. Schreib und entschuldige dich, wenn der Mensch nicht in deiner Nähe ist, oder ruf ihn an. Vielleicht wartet dein Sohn und deine Tochter schon so lange darauf, dass du als Papa sagst, es tut mir so leid. Mein Vater bat mich um Vergebung, als ich 15 Jahre alt war. Vielleicht wartet dein Kind schon lange darauf. Vielleicht warten deine Eltern schon lange darauf, dass du endlich den ersten Schritt auf sie zugehst und sagst, ich habe so viel Groll in meinem Herzen gegen dich gehabt. Bitte vergib mir. Vielleicht gibt es Brüder und Schwestern in der Gemeinde. Du hast dem anderen nicht vergeben. Ihr seid Funktionäre noch der Gemeinde, aber nicht mehr Brüder und Schwestern, die aus Liebe miteinander den Weg gehen. Heute Abend gibt's die Gelegenheit. Geh auf den anderen zu. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, die Seelsorgehelfer stehen dir gerne zur Verfügung. Du hast sie eben gesehen. Sie werden hier vorne stehen und auf dich warten. Ich stehe gerne zur Verfügung. Aber es könnte dann auch lange werden. Deshalb such dir einfach einen Zeugen. Ganz wichtig ist, in Gegenwart eines Zeugen Dinge in Ordnung zu bringen, um heil zu werden. Das ist meine Einladung, meine Bitte an dich. Ich wünsche dir Gottes Segen. Und wenn es sein muss, hab eine schlaflose Nacht, bis dass du Ruhe findest und Frieden bei Gott und bei den Menschen. Amen.